Da lag kein Segen drauf auf dem 6. Mai 2025, vor genau einem Jahr. Ein böser Kratzer im Gesicht von Friedrich Merz. Im ersten Wahlgang zum Kanzler gescheitert. Der Auftakt einer einzigartigen Pannenserie in der deutschen Politik. Dabei interessiert fast mehr, was alles in den letzten 12 Monaten nicht angepackt wurde. Obwohl vollmundig versprochen. Die Leistungsbilanz der Koalition halbgar und dem jeweils anderen im Bündnis möglichst wenig gönnen. Kein Grund zum Feiern also beim Einjährigen. Ein Jahr schwarz-rot. Wann wird geliefert? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Hanna Bethke ist bei uns, Redakteurin im Ressort Innenpolitik von Welt und Welt am Sonntag. Anne Hennig leitet das Ressort Politik bei der Zeit. Stefan Andreas Karstorff ist Herausgeber beim Tagesspiegel und zwar in der gehobenen Form des Editor at Large. Und Volker Resing beim Cicero, Chef des Ressorts Berliner Republik und Biograf oder Autor einer Biografie über Friedrich Merz. Ja, ein Jahr schwarz-rot, historisch schlechte Umfragen, offene Machtkämpfe, und zwar auf offener Bühne, Reformen, die nicht kommen. Hanna Bethke, wird die Regierung eher schlecht geredet oder, ist sie da, oder regiert sie tatsächlich schlecht?
Also in der Tat ist kein Grund zum Feiern, aber es ist auch kein Grund zur Panik und auch nicht zum Schlechtreden. Ich finde, dass tatsächlich, dass die Debatte dadurch geprägt ist, dass dieses Land tendenziell runtergeschrieben und runtergeredet wird, so schlecht hat die Regierung es bisher nicht gemacht.
Herr Karstorff, Sie sprechen von einer Regierung ohne Kurs. Haben Union und SPD unterschätzt, wie schwierig die Zusammenarbeit würde, als sie vor einem Jahr gemeinsam vor den politischen Traualtar getreten sind?
Ja, unterschätzt weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, sie hatten gar keine wirkliche Vorstellung davon, weil diejenigen, die da regieren, ja vorher noch nie regiert haben, jedenfalls nicht in der Regierung gesessen haben. Und Kommunikation in der Regierung ist ja nicht nur, dass man gemeinsam redet, sondern Kommunikation, lateinisch communicare, heißt gemeinsam schaffen. Und die müssen verdammt viel schaffen, das wussten sie. Aber dass es so kompliziert werden würde, untereinander bei der Herausforderung, die tatsächlich auch riesig ist, das muss man wirklich sagen, da müssen wir auch ehrlich sein, deswegen auch nicht nur runterreden, das haben die, glaube ich, nicht, das haben sie nicht vorhergesehen, so nicht. Und wenn man aus den 90ern kommt, wie Friedrich Merz, das wird der Kollege Resing bestimmt noch bestätigen, aber wenn man eigentlich aus den 90ern, dann hat man auch eine andere Form von Führungsverhalten. Und dann denkt man, wenn man sagt, das geht jetzt so, dann geht das so. Das geht aber mit den Sozialdemokraten schon mal nicht und das geht mit der CDU inzwischen auch nicht mehr.
Ja, da muss man natürlich gucken, was ist aus Friedrich Merz geworden. Volker Resing, Sie beschreiben ihn ja als defensiven Krisenmanager. Das klingt ja nicht so wahnsinnig vertrauenserweckend in diesem ganzen Umfeld, in dem wir uns gerade bewegen. Woher kommt dieser Eindruck?
Ja, auf jeden Fall erleben wir einen anderen Friedrich Merz als den, den wir bis zur Regierungsübernahme kannten. Und dieser Friedrich Merz, der es ins Kanzleramt geschafft hat, war beliebt bei Fans von wirtschaftsliberalen Thesen, von einer konservativen Regierungswende. Und es ist jetzt nicht so völlig überraschend, dass diese Fans auch ein bisschen enttäuscht sind, weil die Mühlen der Ebene eben andere sind. Ob er in der Außenpolitik nicht doch auch einiges mehr geleistet hat, als das, was jetzt so im allgemeinen Furor dann auch noch mal kritisiert wird, da bin ich doch sehr skeptisch. Also ich weiß nicht, ob Mercosur, ob das Freihandelsabkommen mit Indien, Mercosur ist irgendwie 20 Jahre verhandelt worden, ob das ohne Friedrich Merz gekommen wäre. Die Auseinandersetzung mit Donald Trump, ehrlich gesagt, fehlt mir auch die Fantasie, dass irgendjemand das irgendwie besser konnte. Man kann rechts abbiegen, dann sagen andere, hätte es mal links abbiegen sollen. Also gut, die Schule im Sauerland ist jetzt nicht der normale Ort der Außenpolitik, aber so in der Innenpolitik ist in der Tat zu sehen, dass seine Regierungserfahrung, die nicht vorhandene, sichtbar ist. Und tatsächlich ist auch die Wiederwahl von Jens Spahn gestern ein Zeichen dafür. Denn alle persönlichen Zuschreibungen zum Trotz ist Jens Spahn derjenige mit Regierungserfahrung und deswegen auch derjenige, der Friedrich Merz eben doch hier und da gerettet hat.
Jetzt eine ganze Reihe von Ideen auf die Liste gesetzt. Wollen wir abarbeiten in der Sendung, Frau Hennig. Sie beschreiben ja den Vizekanzler Lars Klingbeil als den eigentlichen Taktgeber in der Regierung. Was meinen Sie damit?
Ja, man hat das beispielsweise gesehen, als sich das Kabinett oder Teile des Kabinetts trafen in der Villa Borsig. Der CDU fehlt es an umsetzbaren Ideen, wenn es um die Reformen geht des Sozialstaats. Und sie geht da relativ planlos rein. Lars Klingbeil hat immerhin welche, die SPD hat welche. Die kamen dann auch zum Zuge mit Lösungen, über die sich die CDU ärgert. Aber sie bräuchte natürlich eigene Ideen, um denen etwas entgegenzusetzen. Die hat sie nicht. Lars Klingbeil ist der geschicktere Machttaktiker. Und das ist ein Problem für Friedrich Merz.
Darf ich da mal einmal eingreifen? Ja. Ich meine, die Rede in Bertelsmann, das waren noch tolle Ideen. Ja. Die hat dann Friedrich Merz in der Villa Borsig vorgelegt. Und dann durfte Lars Klingbeil sie nicht mehr umsetzen, weil Bärbel Baas mit dem Kopf geschüttelt hat. Also die Ideen von Lars Klingbeil sind sehr nah an denen von der CDU, nur er kriegt sie nicht in der eigenen Partei umgesetzt.
Die sind sich ähnlicher, als es von außen manchmal aussieht.
Jetzt Klingbeil und Baas?
Klingbeil und Merz. Womit sind sie rausgegangen aus der Villa Borsig? Sie sind mit einem Tankrabatt rausgegangen. Das ist das, von dem uns CDU-Leute gesagt haben, das wollen wir auf keinen Fall. Wir wollen an der Tankstelle nichts machen. Und eines der wenigen konkreten Ergebnisse war, es wird an den Tankpreisen gedreht. Das hatte etwas mit der CSU zu tun, mit Markus Söder, aber viel auch mit der SPD.
Aber trotzdem hat doch Herr Riesing darin recht, dass die SPD nicht unbedingt hinter den Positionen einer modernisierten Sozialdemokratie steht, wie Klingbeil sie formuliert hat. Das ist ja das Problem der Partei, dass also da schon ein Protagonist wäre, der einen moderneren Ansatz formulieren könnte, wohin es denn gehen könnte in dieser Zeit mit der Sozialdemokratie. Aber wenn dann die Co-Vorsitzende Bärbel Baas zum Beispiel dazwischen haut mit sehr scharfer Rhetorik, und es gibt ja auch noch ganz andere linke Bestrebungen innerhalb der Partei, dann behält sie das Problem, dass sie sehr zerfasert auftritt und der Bevölkerung nicht zu vermitteln vermag, wozu es die Sozialdemokratie braucht. Also da jetzt nur den schwarzen Peter der CDU-CSU zuzuschieben, das halte ich für zu kurz gegriffen.
Das heißt, die Frage wäre ja, wenn man das noch ergänzt, hat Lars Klingbeil wirklich den Rückhalt in seiner Partei für das, was er, ja, wofür er eigentlich steht? Ich erinnere an den Parteitag letztes Jahr mit dem schlechten Wahlergebnis. Da hat ja die Glücksgöttin der SPD auch nicht gerade ihr Füllhorn über Klingbeil ausgeschüttet.
Also Sie beide, sowohl Merz als auch Klingbeil, sind ja mit einer Riesenbürde im Grunde ins Amt gestartet. Merz ist nicht gewählt worden im ersten Wahlgang, das hatten Sie vorhin gesagt. Und Klingbeil ist mit 64% beim Bundesparteitag der SPD wiedergewählt worden. Ein katastrophales Ergebnis, das ist vielfach beschrieben worden. Das war natürlich für beide nicht besonders gut. Aber das liegt auch ein bisschen daran, dass er offensichtlich nicht imstande ist, seine Partei dafür genügend zu begeistern. Es gibt bislang noch keine Alternative zu ihm, aber das kann sich ändern nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Manuela Schwesig steht immer bereit. Klar ist das für ihn eine schwierige Situation gewesen.
Schiller, Tell, es rast der See und will sein Opfer. Irgendwas ist auch gut. Es ist einfach so, dass Lars Klingbeil, das mag sein, dass der gute Ideen hat. Es teilt sich nicht mit. Das teilt sich auch der Bevölkerung nicht mit. Die Sozialdemokratie schillert zwischen 12% und 14%. Ich meine, das ist die schiere reine Katastrophe. Ich will das gar nicht alles runterreden, weil wir nicht mehr sehr viele andere haben. Also die sollten das schon irgendwie schaffen. Und es ist auch nicht so, als ob sie gar nichts geschafft hätten. Das will ich auch noch mal sagen. 175 Gesetze und Maßnahmen. Ich habe ja das Gimmick mitgebracht, was der Carsten Lindemann an die CDU-Mitglieder schickt. Ja, so eine Aussendung. Da kann man sich aber ganz schön durchscrollen. Da ist auch viel dabei, wo man sagen muss, Mensch, Donnerwetter, Bauturbo. Und wir haben Investitionen gemacht und sind schon 24 Milliarden, wenn das vor, weiß ich, 5 Jahren einer gesagt hätte, 24 Milliarden investiert worden in Deutschland. Von 25 angefangen, von diesem Sondervermögen. 24 Milliarden. Das ist jetzt nicht 24 Millionen, da hätten wir früher auch gejubelt. So, es ist nicht nichts. Halten wir mal fest, check. Aber die Leute bringen das nicht mit denen, die da in der Führung sind, zusammen. Und ja, ich glaube, dem Lars Klingbeil hängt das immer noch in den, möglicherweise nicht nur in den Klamotten, dass er 64% hat. Die eigentlich starke Person ist Bärbel Baas. Wenn ihr den Mund aufmacht, dann sagt die Partei, jawohl. Die hat 90% gekriegt. Das ist, die Partei steht hinter ihr. Das ist das Problem, aber auch, dass sie nicht wissen, wohin sie gehen sollen. Wen sprechen die Sozialdemokraten eigentlich jetzt an? So. als sie ist eben keine Volkspartei mehr, mit 14% kann man das nicht behaupten. Sie sind aber auch keine, sagen wir mal, ausgesprochene Klientelpartei, weil sie gar nicht wissen, welches Klientel sie ansprechen soll. Oder haben eine Ahnung, erzählen es nur niemandem. Nur Politik ist, das Wesen von Politik ist, dass du den Leuten erklärst, was ich will, von den alten Griechen bis heute, und dann hoffst du, dass sie dir folgen mögen. So Polis Agora, und vielleicht magst du mir deine Stimme geben. Das weiß man aber nicht so genau. Und der Friedrich Merz, so sehr er immer führen will, das ist natürlich auch das Problem, dass er auf der anderen Seite die SPD ständig beatmet und immer Angst hat, dass sie ihm abhanden kommt. Das ist so, als ob der am Krankenbett der SPD sitzt und sagt, oh Gott, lebt sie noch, atmet sie noch. Und das macht seine Partei auf Dauer nicht mit. Das wird noch richtig spannend sein zu sehen, was da jetzt kommt. Wenn die Einkommensteuerreform kommt, darauf kommen wir bestimmt noch. Das wird richtig spannend mit der Reichensteuer und Superreichensteuer.
Also ich habe jetzt einiges aufgezählt, was tatsächlich passiert ist. Aber man hat ja das Gefühl, dass nicht die wichtigsten Vorhaben schon angepackt worden sind. Wir schauen auf 12 Monate zurück. Vor 12 Monaten, da war die nächste Landtagswahl, nämlich die in Baden-Württemberg, noch ziemlich genau 10 Monate entfernt. Die ökonomischen, die politischen, auch die geopolitischen Umstände waren etwas günstiger. War die Koalition nach dem 6. Mai des letzten Jahres in einem 12-monatigen Winterschlaf, in dem sie einfach nicht erkannt hat, was jetzt eigentlich als erstes und was als wichtigstes angepackt werden muss, weil gerade ja auch dieses Fenster der Gelegenheiten besonders weit offen stand?
Ich teile diese Implikation nicht. Ich finde tatsächlich nicht, dass sie, ja, sie sind holperig ins Amt gestartet und unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Jede Regierung, da hatte Olaf Scholz recht, hat es heutzutage schwer. Damit will ich nicht die Fehler kleinreden. Aber sie haben doch ganz schön viel vorangebracht. Zum Beispiel, und das war das prominenteste Thema im Wahlkampf, in der Migrationspolitik, die ist sehr verschärft worden. Sie können da tatsächlich auch Erfolge vorweisen. Ja. Die Asylbewerberzahlen sind deutlich zurückgegangen. Und das hat alle so umgetrieben. Das war das von Rechtspopulisten besetzte Thema. Da gab es riesigen Streit. Wir erinnern uns an die Abstimmung mit den Stimmen der AfD. Und das findet jetzt aber in dieser Bilanzierung ganz wenig statt. Und insofern finde ich, muss man sich selber, wir als Journalisten, auch die Frage stellen, wie viel wir denn dazu beitragen, dass wir uns nur auf die negativen Dinge konzentrieren, wenn nicht fixieren. Und wir sollen jetzt ja nicht der Regierung sozusagen helfen, aber es ist doch auch wichtig, konstruktiv und fair zu bleiben. Und wenn man jetzt auf die Agenda der Bundesregierung schaut, dann, also die Migrationspolitik habe ich genannt, das Bürgergeld wurde abgeschafft, obwohl die SPD in der Regierung sitzt, was ja auch ein klarer Erfolg der Union ist und auch, finde ich, als solcher verkauft werden darf. Ich finde, es gibt noch viele weitere Bereiche, zum Beispiel im Bildungs- und Kulturbereich. Da hat die Bundesfamilienministerin und Bundesbildungsministerin Prien, man muss eigentlich sagen, dieses Förderprogramm Demokratie leben, zerschlagen und ganz neu aufgestellt, weil es zu Recht Kritik gab, dass es zu wenig Grenzziehungen nach links gibt. Also es gibt schon eine ganze Palette von Dingen, die CDU/CSU durchgesetzt hat, die SPD auch mitgetragen hat. Ich kann diese
Demokratie, das wollen wir mal sehen, ob das die SPD so auf Dauer mitträgt. Das glaube ich nicht.
Ja gut, aber trotzdem ist es jetzt erstmal, weil ja die Sorge von Merz geäußert worden ist, in der Koalition werde die Handschrift der CDU zu wenig sichtbar. Diese Sorge kann ich nicht nachvollziehen. Wenn
Reformen auch nicht so richtig vorangeht. Also ich sehe ja, das, was Sie da aufgezählt haben, natürlich vor allen Dingen um die AfD in Schach zu halten, was ja nicht gelungen ist. Aber die eigentlich essentiellen Reformen sind ja die Sozialreformen. Rente, Gesundheit, Pflege, das will man jetzt bis zur Landtagswahl im Herbst zumindest so verabschieden beziehungsweise so in den Umlauf bringen, dass der Bürger, die Bürgerin Vertrauen schafft. Das wird schon aber, wegen der Zeit
aber etwas schwierig. Vielleicht muss man darüber noch mal reden, diese große Unzufriedenheit. Wir haben doch zwei Narrative. Einmal, wir haben diese, oder was heißt Narrative? Fakten. Die große Unzufriedenheit. Und wir haben diesen Reformstau. Bei der Gesundheitsreform scheint das was zu tun. Aber die Illusion zu haben, dass Reformen zu einer Beliebtheit der Regierung führt, die würde ich gerne in Frage stellen. Diese Korrelation von mangelnden Reformen und Unzufriedenheit, die sehe ich gar nicht so. Die Leute sind unzufrieden, weil wir in einer massiven Wirtschaftskrise stecken, weil wir in einem multiplen Krisenszenario sind, weil die Leute einfach sehen, dass sie nicht mehr so viel kaufen können für ihr Geld. Und das wollen sie, dass es besser wird. Deswegen waren klammheimlich eben doch viele Unionsabgeordnete doch für die Preisbremse beim Sprit. weil die Zapfsäule ist ja so eine Art alltägliche Demoskopie für jeden Bürger, kann man jeder Straße sehen. Wenn die Preise runtergehen, steigt die Zufriedenheit. Ja? So, aber dass die Leute Reformen wollen, das sehe ich überhaupt nicht. Gerhard Schröder ist für seine Reformen doch nicht gefeiert worden. Die Älteren unter uns erinnern sich, dass er abgewählt wurde. So, also dass jetzt sozusagen diese Regierung, wenn sie, weil sie keine Alternativen haben, sich wirklich zu Reformen durchringt, dann finde ich das großartig fürs Land. Aber das wird der Regierung nicht groß helfen, also nicht in der Beliebtheit.
Sie, Frau Hennig, haben das ja, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, bei Ihnen ja auch mehr Mut gefordert zu sagen, also auch wenn es unpopulär ist, wenigstens das, was man aber für richtig hält, dann umzusetzen, auch mit einem gewissen Risiko.
Also unbeliebt macht sich die Regierung ohnehin gerade, dann könnte man sich wenigstens mit dem unbeliebt machen, was man selber für richtig hält. Genau, das war mein Punkt. Und ich finde, die Regierung hat ja nun insbesondere die CDU oft genug aufmerksam gemacht auf den Reformbedarf des Landes, auf die Schwierigkeiten, die Rente noch zu finanzieren, die Gesundheit noch zu finanzieren und so weiter. Dann muss man natürlich die Reform angehen. Also wenn das die Analyse war, und sie war ja richtig, dann muss man diese Reform machen. Dass man sich damit nicht automatisch beliebt macht, ja. Nur es hat, wir reden später sicher noch ausführlicher über die Rhetorik des Kanzlers, aber es hat ihm natürlich nicht geholfen, dass er den Herbst der Reformen ausgerufen hat und ganz schnelle Entscheidungen, die dann nicht kamen. Dass, wir wissen das alle und wir haben es oft genug beschrieben, aber es ist natürlich, er hat sich in eine so schwierige Lage gebracht, gleich in seinem ersten Jahr, noch bevor er zum Kanzler gewählt wurde, indem er die Schuldenbremse sozusagen beerdigte, die er vorher vehement vertreten hat. Das sind, da kommt man dann schwierig wieder raus. Es sind zwei riesige Fehler. Eine Sache beerdigen, die man eben noch für gut befunden hat, in den Wahlkampf zu gehen mit etwas, wovon man weiß, ich will es abschaffen, und dann einen Herbst der Reform ankündigen, den man nicht macht, also nicht mal ansatzweise, auch nicht so tut, als ob. Das wird dann schwierig noch gut. Und das sehen wir ja gerade.
Ja, ich finde, die Ästhetik des Auftritts können wir auch noch mal bewerten. Das finde ich auch. Ich sage ja Führungsverhalten. Also in den 90ern war das vielleicht noch gerade möglich, dass man sagt, das machen wir jetzt mal. Und warum machen wir das? Weil ich das sage. Okay, heute mal nicht. Das ist jetzt so. Das passiert nicht mehr so. Führen durch Fragen. Also was hindert dich daran, das zu tun? Oder was können wir gemeinsam tun? Oder so. Ja, also was geschieht, wenn nichts geschieht? Das macht der Friedrich Merz ja nicht. Da ist ja ein Kanzler ohne Fragen. Das ist ja nur mit Antworten. Das ist ja das Faszinosum. Hat nur Antworten, keine Fragen. Das finde ich schwierig in dieser Zeit. Und damit kriegst du auch die jungen Leute ganz gewiss nicht auf deine Seite. Er lässt ja keine Diskussion wirklich zu. So, frontale Führung, das ist vorbei. Das weiß ich nicht, wo das noch gehen soll. Vielleicht bei der AfD. Aber unabhängig jetzt mal davon, haben wir geglaubt oder glaubt irgendjemand im Ernst, dass so Monsterreformen wie Pflege, wie Rente mal eben in einem Jahr zu machen sind? Seien wir ehrlich. Da müssen wir wirklich auch gerecht sein. Das ist nicht so schnell zu machen. Ich meine, da sind ganze Regierungen dran gescheitert und haben Jahre gebraucht. Ich erinnere mich an die Sozialgesetzgebung unter Norbert Blüm. 19 Mal hat er das Sozialgesetzbuch verändert und die haben verdammt lang regiert. Es hat aber auch lang gebraucht. Also sagen wir so, dass sie das noch nicht geschafft haben, halten Sie Gnaden, das kann schon noch gelingen, will ich mal sagen. Und die Gesundheitsreform mit ist ja auch ein Ding, dass sie das überhaupt hingekriegt haben und das wird auch kommen. Ich weiß nicht, wie das kommt, aber sie haben es geschafft. Das hätten wir früher, muss man auch ehrlich sein, ziemlich gefeiert. Und gesagt, oh, Donnerwetter, so ein schwieriges Feld. Aber ja, wenn du natürlich alles schlecht redest, wenn du dich selber, wenn du alle die Umstände schlecht, warum soll irgendeiner sagen, ja, super? Also wenn du immer sagst, ist alles furchtbar, du selbst. Über das,
den Kanzler,
Kannst du auch, übrigens auch die Sozialdemokraten. Also Herr Miersch, andere, wenn alle immer schlecht über sich selber reden, warum sollen die anderen sagen, nee, du hast Unrecht? Warum soll die Bevölkerung sagen, das stimmt doch gar nicht, das ist doch super? Wenn die sich selber schlecht finden, dann kann sie niemand gut finden.
Ja, und man kann es auch besser finden als das. Punkt. Es gibt, finde ich, ein autodestruktives Verhalten im Moment in der Koalition. Und das ist auch neu. Das ist, die Disziplin hat nachgelassen. Wir haben das in den vergangenen Wochen ja erleben müssen, wie dann übereinander geredet wird. Das wollten wir ja eigentlich genau nicht tun. Und ich finde es rational schwer nachzuvollziehen.
Na, es gibt denn schon
natürlich
Gründe
zur Kritik. So ist nicht. Ja, also, nein. Das, ja? Nee, aber warum Sie nicht diese Disziplin aufrechterhalten können, nicht zu zeigen, wie sehr Sie genervt sind von bestimmten Dingen. CDU, CSU, und SPD sind darauf angewiesen, dass diese Regierung weiterläuft, dass diese Koalition nicht platzt. Niemand hat ein Interesse daran, dass sie auseinanderfliegt. Und insofern finde ich, ist das schwer nachzuvollziehen, dass diese verbalen Entgleisungen kommen. Die kamen von Bärbel Bas, die kamen von Mirsch. Dann kommt Merz und dann wird darüber berichtet, er habe Klingbeil angebrüllt. Dann ist große Aufregung darüber, dass er gebrüllt habe, anstatt sich mal ein bisschen zurückzulehnen und zu sagen, so ist eben Demokratie. Es sind sehr unterschiedliche Parteien, die da aufeinandertreffen. Und dann kann es auch mal lauter werden, dann kann es mal zu Reibungen kommen. Aber wenn die Politiker das selber auch nicht vorleben, und da würde ich Ihnen recht geben, Herr Castorf, wie soll das sich dann vermitteln in der Bevölkerung?
Sie haben ja vorhin gesagt, die Medien würden das schlecht reden. Aber wenn Sie jetzt sagen, selbstzerstörerisch agieren die beiden oder die drei Koalitionsparteien, die Medien berichten darüber. Was ist daran dann sozusagen destruktiv oder negativ?
Es ist beides. Also ich beobachte im Moment, ich finde nicht, dass es die ganze Zeit war, aber es war in den vergangenen Wochen, hat sich der Ton doch deutlich verschärft innerhalb der Koalition und die Streitanfälligkeit, die Dünnhäutigkeit und das Gereiztsein. Aber es wird, finde ich, in vielen Teilen der Medien sehr stark forciert, dadurch, dass immer nur darauf gestarrt wird, was alles nicht klappt. Und man hat, finde ich, bei mancher Berichterstattung den Eindruck, als gäbe es eine regelrechte Lust am Scheitern. Lust daran, der Politik dabei zuzusehen, wie sie es nicht hinbekommt. Und sozusagen apokalyptisch vorauszusehen, dass diese Koalition platzen wird und was passiert dann. Denn die große Frage, die hier im Raum steht, und das ist eben was anderes als bei Gerhard Schröder zum Beispiel oder auch bei Kohl, mit denen sich Merz ja kürzlich auch verglichen hat. Es steht alles auf dem Spiel. Es steht nicht nur die Koalition auf dem Spiel. Es steht unsere Demokratie auf dem Spiel. Und ich finde nicht, dass das ein Alarmismus ist, sondern das ist der Ernst der Lage. Und daher kann ich diese nachlassende Disziplin in der Koalition nicht nachvollziehen, aber auch nicht in Teilen der Medien.
Es ist ja nicht alles über einen Kamm zu scheren. Muss ich eben ganz kurz sagen, also wenn Herr Mirsch, der Fraktionsvorsitzende einer Regierungspartei, irgendwo sagt, egal wo, und er ist ja nicht privat, ich meine, das ist, ja, er sagt, der Bundeskanzler kann es nicht, was er ja gesagt hat. Also der kann das nicht. So kann man das nicht machen. Das ist ein unvergleichlicher Vorgang, darüber müssen wir berichten, weil es unvergleichlich ist, es hat es vorher noch nicht gegeben.
Nein, ich sage auch nicht, wenn es denn
so, ja eben, das sind die Trennlinien, vor denen wir jeden Tag stehen, weil das Problem groß ist und weil es natürlich durch sowas nicht kleiner wird. Da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder Herr Mirsch sagt, also tut mir leid, liebe CDU, wir müssen euch jetzt sagen, ihr müsst uns einen anderen anbieten, der kann es nicht. Oder aber es ist, wenn sie weitermachen, ein moralisch-ethisches Problem. Das sind die, ja, das sind die Pole. Und da sitzt du als Journalist davor und sagst, ach du lieber Gott, du möchtest ja gerne, dass diese Regierung, egal wer auch immer da jetzt sitzt, einen gewissen Erfolg hat. Denn nach denen, früher war es immer so, da gab es irgendeine Alternative, ist aber nicht so wie früher, so eine demokratische Alternative haben wir jetzt gerade mal nicht. Sondern danach gibt es was ganz anderes. Wenn die Umfragen stimmen, dann gibt es, morgen oder übermorgen werden wir wissen, dass die AfD möglicherweise in Sachsen-Anhalt die absolute Mehrheit bekommt. Das ist das, das teile ich dann wiederum, das ist die Folie. So, also müssen die sich verdammt nochmal zusammenreißen irgendwie.
Aber trotzdem muss man doch jetzt nochmal einmal sagen, also das sind auch sehr viele hier so Berliner Blasendiskussionen. Also ich glaube, die meisten Menschen in Deutschland haben jetzt nicht mitbekommen, dass der Mirsch da irgendwie übers Ziel geschossen hat. So, also es
aber
ist schon, es gibt schon.
Reden ist schon offensichtlich.
So, das ist, das schlecht übereinander reden ist öffentlich, das kann jeder sehen, da kann man darüber berichten, muss man auch darüber berichten. Aber der Kern des Problems ist natürlich schon, dass diese Regierung auch erstmal zu sich finden musste und dass das auch ziemlich lange gedauert hat und dass die nicht erfolgten Reformen im letzten Jahr damit zu tun haben, dass die Maschinerie auch noch nicht richtig funktioniert hat. Und da wollte ich nur noch mal, wenn Sie erlauben, Herr Kollege, eingreifen. Ich glaube nicht, dass das zu viel Basta-Politik bei Friedrich Merz ist, also zu viel 90er, wie Sie gesagt haben, sondern eher haben einige gemerkt, dass der Friedrich Merz gar nicht so ein harter Hund ist. Ja? Dass der vielleicht
das kommt ja noch hinzu.
Viel zu freundlich und zu höflich ist.
Das ist eben nicht
so. Es ist nicht so, dass er sozusagen hier mit dem Kopf durch die Wand will, sondern dass er denkt, mit dem Klingbeil, mit dem Lars, habe ich nun wirklich einen guten Austausch, also läuft das jetzt so. Und das war eben nicht so. Und das hat sich eben in verschiedenen Stellen gezeigt. Und dieses, da scheint mir, dass inzwischen ein besserer Modus gefunden ist. Es liegt auch daran, dass die Fraktionen eine wichtigere Rolle spielen und dass das Zusammenspiel besser läuft. Aber dass da sozusagen auf der Seite des Kanzleramtes schon auch strukturelle Probleme sichtbar geworden sind, dass das Zusammenspiel zwischen Thorsten Frey und Friedrich Merz nicht optimal war, das ist das, was sich jetzt schon so ein bisschen zusammenrechtrückelt. Und deswegen bin ich auch habe ich das Gefühl, dass diese Regierung sozusagen so langsam in den Tritt kommt. Und dieses Ausrufen, der Letzte der Patrone der Demokratie oder so, also indem man das ausruft, ist schon so ein bisschen, ist das Scheitern schon fast einprogrammiert. Ich würde eher sagen, viele Leute, die AfD wählen, haben ja nicht das Gefühl, dass sie das Ende der Demokratie wählen. Oder die wählen ja nicht AfD, weil sie die Demokratie abschaffen wollen. So. Und das muss man hier auch noch mal sagen. Das heißt, wenn wir immer so davon reden, ja, danach kommt nichts mehr, das finde ich einen Alarmismus, der wiederum in sich gefährlich ist und eher denen hilft, denen wir nicht helfen wollen. Deswegen, diese Regierung muss weitermachen, und weil sie für 4 Jahre gewählt ist, weil die Probleme dieses Landes
gelöst werden
müssen. Aber de facto keine. Es gibt von unter jetzt mit Apokalypse zu drohen, das ist falsch.
Darf ich mal ganz kurz noch da einhaken, weil was die Alternativen angeht, die SPD weiß ja sehr wohl, sie stellt ja nur ein Drittel der Koalitionsabgeordneten im Bundestag, dass es keine Alternative gibt. Das hat Friedrich Merz mehr als einmal gesagt, heute auch schon wieder. Bringt das die SPD in eine Machtposition, die sie möglicherweise leichtsinnig werden lässt, zu sagen, denen muten wir jetzt einiges zu? Und auch auf die Gefahr von Reformstau hin?
Es bringt die SPD in eine enorme Machtposition. Das hat man ja schon im Koalitionsvertrag anbemerkt. Und das bemerkt man auch jetzt. Liegt auch ein bisschen daran, und das hatten wir vorhin, dass die CDU selber nicht allzu viele konkrete Ideen hat und ganz dankbar ist, wenn jemand die Dinge managt, jenseits des Kanzleramtes. Nur gerade sehen wir ja kein gutes Miteinander im Sinne von, die SPD ist zwar etwas mächtiger in der Realität, als sie auf dem Papier ist, sondern wir sehen, dass sich die Koalitionspartner gegenseitig im Grunde mit schlechten Verdächtigungen versuchen zu erpressen. Aus dem SPD-Lager wird über bestimmte Figuren in der CDU erzählt, die wollen in Wahrheit schwarz-blau. Und aus dem CDU-Lager wird über bestimmte Figuren in der SPD erzählt, die wollen uns so lange reizen, bis wir sie aus der Regierung schmeißen. Und das ist wirklich ein schlechtes Zeichen, ein Jahr, nachdem es diese Regierung erst gibt. Dass man nicht nur schlecht übereinander redet, nicht nur sagt, er kann es nicht, sondern auch, dass man diese Verdächtigungen äußert, die schwierig zu handeln sind für beide Seiten.
Ich bin jetzt Mitglied der Bundespressekonferenz, 24. Ich weiß, wüsste nicht, wann es anders war. Mhm. Also ganz harmonisch war Schwarz-Gelb, wir erinnern uns, ja, mit den
Gurkentruppe.
Mit der Gurkentruppe. Danach Schwarz-Gelb war zwischen Schwarz-Rot nur noch Zoff. Also es gab so viele Kanzlerinnendämmerungen, also das muss Merz erst noch mal schaffen, so viele Untergänge zu überstehen. Also die Ampelregierung war ein ständiges schlecht auch übereinanderreden. Dieses sogenannte schlecht übereinanderreden, davon leben wir ja. Ja, also man muss auch sagen, deswegen muss man auch sagen, das gehört auch ein bisschen zum Modus der Politik. Was ich noch mal ganz interessant finde, den Unterschied zur Ampel. Ja. In der Ampel ging es sehr viel um Kulturkampfthemen. Selbstbestimmungsgesetz, Cannabis, alles Zeug, was die meisten Menschen in diesem Land nicht interessieren. Jetzt geht es um klassische Verteilungskämpfe. Das ist in Ordnung. Das hat die Politik schon immer vertragen, dass da auch gezogen wird und gezerrt wird. Und das muss man auch aushalten. Und das gehört in der Demokratie dazu. Und dass diese Kulturkämpfe ein Ende haben, das ist vielleicht ein guter Punkt. Und das ist auch die Politikwende dieser Regierung, dass jetzt wieder um echte Probleme gerungen wird.
Also der Dissens, da stimme ich Ihnen zu, gehört natürlich zum Wesen demokratischer Politik. Und ich finde, dass das Verständnis dafür stark nachgelassen hat. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Aber wo ich Ihnen widersprechen würde, es steht schon heute unter anderen Vorzeichen. Die Anspannung ist ja enorm. Und man merkt das in den Debatten und man merkt das gerade in der Koalition, weil eben so viel auf dem Spiel steht. Und ich rede keinem Alarmismus das Wort. Ich bezichtige auch nicht irgendwelche Wähler. Sie wollten die Demokratie abschaffen. Aber wir wissen, dass es Teile in der AfD gibt, die nichts Gutes mit der Demokratie im Schilde führen. Und das ist ja das, was diesen Druck erzeugt. Und deswegen soll man nicht hysterisch werden. Dafür bin ich auch nicht. Ich meinte es auch, Herr Kastorf, nicht so, dass Journalisten jetzt nicht mehr kritisch über Politik berichten dürften. Wovon ich mich abgrenze, ist die Verächtlichmachung von Politik. Und die gibt es, die wird immer mehr. Das findet in Social Media statt, das findet aber teilweise auch in traditionellen Medien statt. Das ist das Sprechen über Politik, das von, finde ich, immer weniger Verständnis geprägt ist, was es bedeutet, in einer Demokratie zu leben. Und dann ist es umso fataler, wenn das, was Frau Hennig gerade beschrieben hat, auch die Politiker so wenig Verständnis signalisieren, was sie denn da eigentlich selber machen. Es ist keine absolute Mehrheit. Es muss gerungen werden für die Sache, für etwas Gutes. Und man hat ja im Moment ein bisschen den Eindruck, dass keinem der Beteiligten das richtig Spaß bringt. Es ist einfach nur Stress und nervig. Und dann platzen verschiedenen Protagonisten hin und wieder der Kragen. Das ist natürlich überhaupt kein gutes Bild, was Sie da abgeben. Das wollte ich nicht schönreden. Und es gibt ja auch viele handwerkliche Fehler. Der Tankrabatt war, also das funktioniert ja gar nicht so. Das ist ja auch mit großen Versprechen verkündet worden. Oder diese Entlastungsprämie, da gab es keine Absprachen vorher mit Arbeitgebern und Gewerkschaften. Das ist eine Delegation von Entlastungsmodellen. Das ist ja alles nicht gut gelungen. Nur das größere Ganze, da sehe ich noch ein ganz anderes Problem derzeit auf uns zukommen.
Ist das eigentlich ein Verschwörungsnarrativ, wenn man sagt, in der SPD gibt es vielleicht gar nicht so wenige, die sagen, lass diese Koalition doch an die Wand knallen. Dann fällt die Union Richtung AfD um. Und bei der nächsten Bundestagswahl gibt es dann eine linke Mehrheit. Und auf der anderen Seite sagen ja manche in der Union, vor allem im Mittelbau, also ist die AfD wirklich so schlimm? Müssen wir immer nur mit Linken koalieren? Sind das Verschwörungstheorien oder steckt da was drin, was die mittelfristige Zukunft angeht?
Nicht Verschwörung, aber eben alles unrealistisch.
Halt. Für manche, die das denken, ist das nicht unrealistisch. Aber in einer großen Partei, sagen wir 350.000 Mitglieder, findest du überall Menschen, die auch einer anderen Vorstellung anhängen. So ist es nun mal. Also gerade CDU, SPD. Also die SPD wird nicht damit spielen. Also das glaube ich nicht. Also wir lassen die jetzt mal vor die Wand laufen und dann gucken wir mal und dann fällt sie zur AfD um. Nein. Die SPD ist, Abkürzung SPD, staatstragende Partei Deutschlands. Im Zweifel macht die SPD dann mit und sagt, oh nee, das müssen wir jetzt aber dann doch durchtragen. Worum es mir geht, also einmal Journalismus wollte ich nicht unbedingt sagen, der Kollege Hickmann vom Spiegel hat ein sehr bedenkenswertes Stück geschrieben. Also er würde heute anders schreiben über, sagen wir mal, Olaf Scholz, als es getan habe. Das hat in mir viel ausgelöst. Da hat man gedacht, also sagen wir mal, zwei Gänge zurückschalten manchmal, Augenblick mal so innehalten, tief Luft holen und sagen, so denn, jetzt kommt's, mein Lieblingsbegriff, Dimension des Geschehens, Hierarchie der Argumente. Es gibt keine wirkliche Alternative. Früher war es so. Da gab es also den Scholz und die ganzen anderen und da wusste man, zur Not macht das der Friedrich Merz. Da gibt's einen anderen. Nee, jetzt haben wir sowas nicht. Jetzt haben wir Friedrich Merz und Lars Klingbeil und dann gucken wir hin und sagen, da gibt es keinen, der aus dem Stand eine neue Mehrheit aufbauen kann und dann regieren kann. Das haben wir nicht. Und das ist die Dimension des Geschehens.
Und deswegen sollen wir Journalisten den Merz schonen, damit die Bürger im Zweifel nicht merken, was es an ihm zu kritisieren gibt.
Nein, natürlich nicht.
Also das wird nicht auf.
Das sagen Sie dann genau dem Falschen, weil das tue ich ja immer. Ich sage nur, nee, mal ein bisschen Luft. Also nochmal, es ist auch manchmal nicht falsch, wenn wir uns selber auch nochmal anschauen und sagen, ist das jetzt der richtige Ton? Ist das die richtige Weite? Haben wir das Thema wirklich adressiert? Oder kommt dann tatsächlich irgendwas noch was anderes zum Tag? Ich sag ja eben auch, haben wir das Thema gehabt? Nee, kritisieren, was ist. Und da gibt's verdammt viel zu kritisieren. Aber, manchmal müssen wir ein bisschen Luft holen, denn es gibt da draußen auch Menschen, die sagen, jetzt mal gut,
also zum Beispiel ein bisschen Angst kriegen. Die nächste Generation, ja, über die haben ja hier alle Medien begeistert geschrieben, auch der Tagesspiegel und die Zeit und so. Und wir,
die nächste Generation,
die früher die letzte war. Ja. Die machen also jetzt eine Kampagne, Merz-Mafia. Ne? Merz-Mafia werden wir regiert. Ich frage mich, warum nicht alle Blätter, die diese so hochgeschrieben haben, die dann gesagt haben, das ist auch alles nicht so schlimm, weil die sind ja für den Klimaschutz. Ja? Die jetzt Merz-Mafia überall ransprühen und ranmachen. Und jetzt nicht mal da scharf vorgehen, wie hier demokratische Mitte als schon präfaschistisch angesehen wird. Das ist so unerträglich und da wünsche ich mir, dass die Medien da jetzt auch mal scharf gegen vorgehen.
Aber nehmen wir vielleicht jetzt, weil Sie diese Organisation genannt haben, nicht vielleicht auch ein bisschen zu ernst? Man könnte ja auch das machen.
Das fand ich schon immer, aber
Baum tut, wenn also sich ein Wildschwein an ihm kratzt.
Na klar, aber viele haben sich ja hochgeschrieben, ja, weil sie ja irgendwie angeblich für den Klimaschutz sind.
Also ich glaube, allzu viele haben von dieser, auch allzu viele Zuschauer werden von dieser Aktion jetzt noch gar nichts gehört haben. Und wenn ich Ihnen hier allen so zuhöre, ich habe irgendwie den Eindruck, Sie finden die Regierung schon ziemlich gut und der Merz macht es schon gut. Ich muss Ihnen da wirklich widersprechen. Mein Eindruck ist, ja, er hat diesen 90er-Jahre-Gestus der Entschiedenheit. Das könnte man auch machen, wenn man ihn durchhalten würde. Aber er wechselt ja ständig seine Meinung und ist dann am nächsten Tag einfach vom Gegenteil so wahnsinnig überzeugt, wie er es am Vortag war. Und das passt einfach nicht zusammen. Und er hat diese Regierung und sich selbst permanent aufgrund rhetorischer Ausfälle, aufgrund der Tatsache, dass er auch zu viel öffentlich spricht. Diese Woche ist krass. Er war bei Karin Mioska, er hält jeden Tag mehrere große Reden. Er ist heute Abend im Fernsehen, er spricht zu viel. Und wer viel spricht, macht irgendwann Fehler, weil er zu viel verspricht und auch zu viel verstolpert. Er hat uns mal eine Woche beschäftigt, als er sagte, 80% der Syrer in Deutschland sollen bitte wieder zurückkehren. Niemand wusste, woher das kommt. Der syrische Übergangspräsident soll das dann in die Runde geworfen haben. Niemand weiß, was er damit meint. Niemand weiß, wie er es umsetzen will. Er hat es halt mal gesagt und sein Amt war eine Woche lang damit beschäftigt, zu erklären, was ihm da wieder rausgerutscht ist. Und das passiert ihm ständig. Es passiert ihm jede Woche. Das ist ein Riesenproblem für einen Kanzler, wenn er nicht im Griff hat, was er eigentlich sagt.
Wollen Sie da eine Gegenrede hören? Also, dass ich meine, dass dieser Kanzler in diesem ersten Jahr alles richtig gemacht hat, ist bestimmt nicht so. Das habe ich auch. Aber dass jetzt Olaf Scholz eine neue Ehrenrettung bekommt, weil er seine ganze Regierungszeit nur geschwiegen hat, da ist in der Tat dieser Kanzler anders und er redet mehr. Und vielleicht müssen, dass da nicht jeder Ausspruch sitzt und gut war, das sehe ich auch so. Aber der Witz ist ja, wir brauchen mehr Streit in der politischen Mitte. Das ist das Problem, was wir verlernt haben. Wir haben den Streit an die Ränder verlegt.
Der muss den Inhalt möglich machen.
Den Streit an die Ränder verlegt und die kleinen Paschas und andere Ausmacher haben Debatten ausgelöst, die richtig waren. Und selbst die 80% Syrer-Regelung hat eine richtige Debatte ausgelöst, nämlich die Debatte, dass Bürgerkriegsflüchtlinge, deren Fluchtgrund entfällt, zurück in ihr Heimatland müssen. Und sich dann darüber aufzuregen, dass dieser Satz nicht ganz glücklich war, finde ich dann müßig, dass diese Regierung da zu wenig tut. Das finde ich in der Tat, sollte man kritisieren. Aber die Debatte darüber, dass Flüchtlinge, die ihren Flüchtlingsgrund nicht mehr haben, zurück müssen, um ihr Land wieder aufzubauen. Diese Debatte war richtig.
Es wäre aber doch besser gewesen, wichtige Debatten anzuregen, ohne vorher solche verbalen Ausfälle zu tätigen. Und das ist ja schon auch ein Problem bei Merz, dass er in der Tat seine Rhetorik manchmal nicht im Griff hat und auch strategisch unglücklich agiert. Also wenn er dann beim Jahresanfang des Bankenverbandes über die gesetzliche Rente spricht und er hat sie da ja als bloße Basisabsicherung bezeichnet, dann ist das ja in der Sache eigentlich gar nichts Neues und auch nicht die ganze Aufregung wert, die es dann verursacht hat, könnte man denken, wenn man außer Acht lässt, dass Politik eben immer auch Symbolik bedeutet. Und das hat Merz viel zu wenig im Blick. Und das wundert mich immer wieder, dass er da auch eine Beratungsresistenz zeigt. Das ist strategisch nicht klug. Die Leute sind vollkommen angespannt. Die Preise sind höher geworden. Es wird über die Gesundheitsreform geredet. Es wird über die Pflegereform geredet. Das ist alles nötig aus meiner Sicht. Aber es ist mit Einsparungen verbunden für die Bürger. Und wenn dann Merz in einem solchen Zusammenhang auch noch sagt, also die gesetzliche Rente, das ist eigentlich auch nichts mehr. Da könnt ihr euch nicht drauf verlassen. Da wird doch das den Menschen
Es geht, glaube ich, darum, weniger was er sagt, sondern wie er es gesagt hat.
Ja, und wenn er überhaupt nicht signalisiert, dass er Verständnis hat für die soziale Lage der Bürger, so kann man doch keine Wähler gewinnen.
Ich finde das einfach nicht strategisch. Es ist schon, also Sprache ist ja nicht nur ein Vehikel für alles Mögliche, dass man, dass einem so im Kopf rumgeht.
Und auch der Kontext.
Manchmal ist es schon auch so, dass es verräterisch ist, was so die Denke angeht. Und er sagt, der eigentliche Punkt war, dass es allenfalls noch, dass sind alle gesagt, um Gottes Willen, was heißt das denn jetzt? Also sowieso nur Basis, allenfalls, also demnächst gar nicht mehr. Das ist der Hallraum, mit dem er redet. Und das denkt er halt nicht mit. Ein Kollege schrieb, fand ich großartig, habe sehr lachen müssen, aber war jetzt gar nicht mehr so falsch, wenn er demnächst sagte, dass München an der Isar liegt, dann hätten die Leute möglicherweise Angst vor dem nächsten Tsunami. Weil er es so formuliert, in der Art auch formuliert, dass die Leute Angst bekommen. Das ist eine angstmachende Formulierung, die er oft wählt. Und das, ich meine, das war das mit dieser Entschiedenheit. Er will immer noch entschiedener als der Entschiedenste vor ihm sein. Er will dynamisch führen. Das ist aber nicht so einfach, weil er seine eigene Partei überzeugen muss und auch den Koalitionspartner. Und wenn die sagen nein, dann ist das alles nichts. Er hat auch nichts, womit er drohen kann. Dann gehen wir. Keine gute Idee. Was will du solltest nie irgendwie sagen, das muss jetzt so sein, wenn du nicht weißt, wie du es durchsetzen kannst. Und er kann das nicht einfach durchsetzen.
Fehlt denn der Koalition der Schwarz-Roten sowas wie eine Vision? Und zwar eine Vision über das, was gemeinsames Regierungshandeln dieser drei Parteien ausmachen soll, wo sie hinwollen? Ich meine, zu Papier gebracht wurde das ja im Koalitionsvertrag. Deutschland voranbringen, glaube ich, heißt das. Hört sich ja schon mal nicht so schlecht an. Aber hat man dann sich nicht drum um so etwas, ich weiß, Visionen hat man, wenn man so zum Arzt geht, sagt Helmut Schmidt, aber fehlt das tatsächlich?
Ich glaube nicht, dass das fehlt, aber ich glaube, es fehlt an Umsetzungsfähigkeit. Ich glaube auch nicht, dass es an Einsicht, eigentlich nicht an Einsicht fehlt, dass der Ernst der Lage wirklich, das ist ja eklatant. Aber zurzeit jedenfalls verhaken sie sich jetzt, rudern sie ja schon wieder alle zurück. Jetzt hat der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Dirk Wiese, gesagt, nein, wir sind jetzt, Einigkeit besteht, wir wollen wieder zurück in die Spur. Und das ist ja auch logisch, dass er das sagt, aber es wäre natürlich besser gewesen, dass man nicht zu dieser Einsicht erst kommt, in der Umsetzung, wenn dann schon alles voller Scherben ist und man die wieder einsammeln muss. Ich glaube, es gibt eine große Reformbereitschaft in der Koalition, auch in der SPD, auch zu schmerzhaften Reformen. Da denke ich schon, dass da eine Mehrheit sich versammeln kann. Aber im Moment mangelt es an einem geschlossenen, stringenten Auftreten. Ich denke aber nicht so sehr, dass das ein ideelles Problem ist.
Ja, aber was muss eigentlich noch passieren, wenn man jetzt, wir haben ja mehrfach die Landtagswahl im Herbst angesprochen, ja möglicherweise die Republik verändern können. Was muss da noch an Druck kommen, damit das, was Sie jetzt gerade skizziert haben, tatsächlich passiert?
Ja, wahrscheinlich ist der Druck zu groß. Also es ist schwierig, damit umzugehen, wenn man weiß, es gibt nur diese Regierung und es gibt keine Alternative dazu. Und bei Neuwahlen würden alle schlechter abschneiden. Und darüber haben wir jetzt wenig gesprochen, aber es ist ja offensichtlich, diese Bundesregierung ist auch wieder gezwungen, in einer Krise zu regieren. Sie hat ja gehofft, dass ihr Investitionspaket, die besseren Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen, dass das für einen Aufschwung sorgt. Und das ist die Reformarbeit erleichtert. Und jetzt hocken wir in einem Iran-Krieg. Mal gucken, heute gibt es ja erste Anzeichen dafür, dass er womöglich endet. Aber der sorgt dafür, dass wir im Zweifel in eine Rezession rutschen. Das ist natürlich eine heftige Bürde. Ich finde nicht, dass eine Vision fehlt, schon deswegen, weil die meisten Bundesregierungen ohne eine Vision regiert haben. Also Angela Merkel ist das auch immer vorgeworfen worden. Es gibt viel zu tun, auch jenseits lyrischer Versprechungen, würde ich mal sagen.
Ach, so ein bisschen unterphilosophiert wirkt die aber schon, die Bundesregierung. Also ich wünschte mir schon auch...
Unterphilosophiert,
ja. Also man wünschte sich schon auch, dass sie deutlich macht der Bevölkerung, warum machen wir das alles? Er hätte zum Beispiel seine Neujahrsansprache ganz anders halten können. Er ist Vater, er ist Großvater, er ist Ehemann. Er hätte ganz anders reden können. Wir hätten gerne so viel mehr gemacht. Und wir wissen auch, dass wir es schaffen können, aber guckt euch um und das ist schwierig. Und so Empathie, so ein bisschen Empathie. Und sagen, wir brauchen Vertrauen. Helft uns, wir brauchen euer Vertrauen. Das ist das, auch nochmal, das ist das Wesen von Politik. Und das müssen die schon auch leisten, glaube ich.
Die große Rede wird ja gerade geplant.
Ach, die große Rede, das ist ja auch immer so eine Sache. Die große Rede war
doch nicht,
oder? Roman Herzog hat auch keine ganz große Rede gehalten, bis auf, da muss jetzt ein Ruck kommen.
Ja, aber jetzt wird die große Rede geplant, weil Sie es fordern, das ist auch nicht gut, oder?
Ja, guck mal, wir drücken jetzt die Daumen. Und dann berichten wir über die große Rede.
Wird Christian von Stetten recht behalten, dass diese Koalition keine 3 Jahre mehr existiert?
Das will ich nicht hoffen und ich finde das auch nicht gut, das auszurufen. Ich setze jetzt mal darauf, dass die konstruktiven Kräfte wirken und siegen werden und dass die Koalition nicht vorzeitig platzt.
Gut.
Dieser Ausspruch von Christian von Stetten ist natürlich auch mehr ein emotionaler Ausdruck. Und der ist natürlich sehr wahr, nämlich dass die Sorge und die Unzufriedenheit in der Union an der Basis so groß ist, dass man denkt, vielleicht lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Aber ich wollte jetzt auch sagen, dass sie nicht noch mehr als 3 Jahre hält. Irgendwie so mathematisch. Gesagt,
gut, dann setzen wir das nächste Mal genau an der Stelle an, weil unsere Zeit nämlich vorbei ist. Ich bedanke mich bei Hanna Bethke, bei Anne Hänig, bei Stefan Andreas Karsdorf und bei Volker Riesing. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde zwischen Trump und Xi wäre China, gemeint ist für uns, der bessere Partner. Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Tobias Ufer. Darin nochmal der Rückblick, natürlich auch noch aus anderer Sicht auf ein Jahr Schwarz-Rot. Bleiben Sie bei uns.